Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Scham, sich schämen, ist keine so richtig angenehme Sache. Man muss sich nur an das letzte Ereignis erinnern, bei dem man sich richtig geschämt hat. Und ja, dann weiß man es sofort. Was aber macht die Scham mit uns? Warum empfinden wir so? Und kann irgendeine Form des Shamings die Gesellschaft verändern? Vielleicht sogar verbessern? Ab 21 ist hier der Podcast mit Utz Dreger. Scham und Shaming, wir werden uns das beides heute mal ein bisschen genauer anschauen. Die erfolgreiche Sportmoderatorin Jessica Libberts hat irgendwann einmal entdeckt, dass sie sich in ihrem Leben ständig schämt.
Also ich habe mich geschämt, wenn ich zu viel gegessen habe. Ich habe mich geschämt, wenn ich zu wenig gegessen habe. Ich habe mich geschämt, wenn ich geshoppt habe. Ich habe mich geschämt, wenn ich schlecht aussah. Ich habe mich geschämt, wenn ich zu gut aussah. Ich habe mich geschämt immer.
Und dann hat sich Jessica auf eine Suche nach der Scham begeben. Der eigenen, aber auch der Scham in der Gesellschaft, auf der ganzen Welt. Bevor wir ausführlicher von ihr hören, erstmal zu Tadjo Müller. Er ist Klimaaktivist, aber Flugshaming oder Flugscham, das findet er nicht gut und mitunter sogar gefährlich.
Nee, genau. Also zuallererst mal dem Ziel, dem stimmen natürlich jetzt erstmal alle zu. Es muss weniger geflogen werden. Und das Beste dafür wäre eigentlich ein Gesetz, das das Fliegen sehr viel schwerer macht. So, jetzt haben wir dieses Gesetz nicht, also überlegen sich die Leute, was kann man denn da tun, um die Individuen davon zu überzeugen, nicht zu fliegen. Mhm. Und da sind eben einige Menschen, die gesagt haben, aha, ich verspüre in mir selbst so ein Gefühl, dass ich mich irgendwie schäme, wenn ich fliege oder fliegen will. Vielleicht könnte man das auch zu einer verallgemeinerten Strategie machen, dass man Flug schämt, also schämen als transitives Verb. Ich schäme dich oder die schämen uns. Mhm. Und da stand in der Taz ein Artikel, in dem die Autorin schrieb, nicht nur mehr Flugscham bitte, sondern mehr Scham bitte, nicht nur, wenn es ums Fliegen geht. Und das war eine Woche vor dem Berliner CSD. Und da waren wir gerade dabei, den ersten Klimablock beim Mainstream CSD zu designen. Und dann fiel mir ein,
dass du demonstrierst da mit deinem Mann zusammen Faggots for Future?
Genau, also mit meinem Mann zusammen haben wir seit so einem halben Jahr im Rahmen der Fridays for Future Proteste dieses kleine Mini-Projekt. Und bei mir ist es so, dass in den letzten Jahren habe ich immer mehr daran gearbeitet, so den Klimaaktivisten und den hedonistischen Berliner Schwulen in eins zu bringen. Und da fiel mir einfach ein, genau dieser hedonistische Berliner Schwule, der fühlt sich von der Idee des Flugschämen total abgeturnt. Und zwar ist es so, dass in der Geschichte queerer, homosexueller Bewegungen das Schämen eigentlich dazu führte, dass man so eine Art Trotzreaktion entwickelte. Aus der Geschichte der queeren Bewegung kann ich sagen, dass das Resultat, wenn man Menschen schämt, nicht ist, dass die Leute sich darüber Gedanken machen, ist das, was ich jetzt mache, gut oder schlecht? Sondern wenn man beschämt wird, wenn man geschämt wird, dann ist es so, dass die Menschen, die einen schämen, einen im Grunde infantilisieren. Die fragen dich nicht, hey, denk doch mal darüber nach, was du da machst. Ist es eine gute oder schlechte Sache?
Die sagen, bah,
sondern die sagen, schäm dich. Das kommt immer von oben. Der Diskurs des Schämens ist immer so ein hierarchischer. Also da steht jemand über dir, deine Mutter, dein Arzt, deine Lehrerin, deine Pfarrerin, die Gesellschaft, das über ich eben, und sagt dir, schäm dich für etwas. Mhm. Da ist dann völlig egal, ob das, wofür du dich schämst, gut oder schlecht ist, ob abstellbar ist oder nicht. Es ist einfach nur etwas, wofür du dich schämen sollst und dass du deswegen nicht tun sollst.
Und du sagst quasi, dass du als schwuler Mann auch die Erfahrung einfach gemacht hast, dass dieses Gefühl Scham zu nichts führt.
Ganz genau. Also ich meine, ich habe mich dafür geschämt, dass ich Sex mit Männern haben will. Ich habe mich dann irgendwann dafür geschämt, dass ich HIV-positiv bin. Ich habe mich dann irgendwann dafür geschämt, dass ich kinky bin. Also ich sag mal, ein bisschen ausgefallene Sexualpraktiken interessant finde in meinem Privatleben. Dafür habe ich mich Jahre und Jahrzehnte lang geschämt. Das hat aber nie dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt nicht mehr, sondern ich habe das sozusagen abgespalten, habe es trotzdem gemacht und habe überhaupt nicht die Fähigkeit besessen, mir darüber zu Gedanken zu machen, ob ich das jetzt ethisch richtig oder falsch finde.
Ich fasse mal zusammen, dieses Gefühl der Scham macht einen sowas von platt und setzt einen als Individuum so ein bisschen vom Steuer weg und einfach nur in die böse Ecke, dass es nichts Produktives hat. Genau. Und das hast du mit deiner Lebenserfahrung einfach schon, du hast es quasi selbst erlebt und deshalb hast du auch eine ganz klare Haltung, was dieses Flugshaming angeht.
Genau. Im Grunde ist es so, wir müssen uns entscheiden, nicht nur weniger zu fliegen, uns im Allgemeinen in dieser Welt klimagerecht zu verhalten. Das ist das, was der Rest der Welt von Deutschland erwartet gerade.
Ganz kurzer Einwurf, du bist Referent für Klimagerechtigkeit und internationale Politik bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Genau, also ich bringe jetzt einerseits sozusagen meine Erfahrung als Berliner Hedo-Schwuler und meine Erfahrung als globaler Klimagerechtigkeitsaktivist, versuche ich in dieser Debatte über Flugscham zusammenzubringen.
Ja.
Und da sage ich nämlich, okay, der Rest der Welt will, dass Deutschland aufhört, sich wie ein Arschloch zu verhalten, anfängt sich nach den ethischen Standards zu verhalten, von denen wir alle immer sagen, sie wären allgemeingültig. So, und dafür müssen wir im Grunde als Gesellschaft ethisch reflektieren, ist die Art und Weise, wie wir uns in dieser Welt verhalten, eigentlich okay. So, wenn ich jetzt anfange, Leute zu beschämen, zu schämen, dann führt das eben gerade nicht dazu, dass sie diese Art von ethischer Entscheidung treffen können, weil man infantilisiert wird. Und das Kind trifft im Angesicht der Eltern, des gesellschaftlichen Überichts ja keine ethischen Entscheidungen, sondern gehorcht oder es ist trotzig. Das sind die einzigen zwei Reaktionen, Gehorsam oder Trotz, die die Anrufung schäm dich hervorrufen kann.
Gehorchen wäre ja schon mal gar nicht so schlecht. Aber da ganz sagst ehrlich, du, nee, das ist nicht der richtige Weg.
Nee, eben nicht, weil wenn du sagst Gehorsam, dann, also ich organisiere auch seit 20 Jahren, natürlich nicht als Referent einer staatlich finanzierten Stiftung, aber in meiner aktivistischen Freizeit organisiere ich auch seit 20 Jahren massenhaften zivilen Ungehorsam, Ende Gelände und solche Geschichten, mögen da ein Begriff sein. Ich kann ganz klar sagen, wenn eine Anrufung von außen quasi auf Gehorsam aus ist, dann weiß ich ganz genau, dass viele Leute sagen, ey, nee, Bullshit, mach ich nicht. Das kennen wir doch alle.
Also dann, um die Logik mal weiterzuführen, läuft man Gefahr mit Flugshaming sowas wie jetzt erst recht mal für ein Wochenende nach Malle rüber
jetten. Ganz genau, Trotzreaktion. Im Grunde sind die Gilets Jaunes, die Gelbwesten ja so eine Art Dieselfahrer-Pride-Demonstration. Und ich sag dir, wenn man anfängt mit Flugshaming, dann interviewst du irgendwelche, dann kommen diese Vox-Pop-Interviews in der Presse, in den Medien von irgendwelchen Leuten, die an Tegel oder wenn es dann irgendwann den BER gibt, stehen, warum fliegen sie trotzdem, ja, gerade deswegen, ich meine, man wird ja wohl heute noch fliegen dürfen. Das ist genau die Reaktion, die man mit Shamen produziert.
Ja, aber was, während du das sagst, habe ich das Gefühl, das höre ich ja schon hier und da mal irgendwie aus verschiedenen Ecken. Aber jetzt mal anders gefragt, wenn es Shaming nicht ist, was ist es denn dann?
Ganz genau, also seit 12 Jahren mache ich irgendwie Klimaaktivismus. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, wenn ich dann in der Berliner Schwulenszene, die jetzt ja nicht so wahnsinnig politikaffin ist, muss man einfach mal sagen, und in den irgendwie
Darkrooms... Deine Meinung kann ich jetzt nicht so sagen.
die irgendwie in den Darkrooms von Schöneberg irgendwie unterwegs bin und den Leuten sage, zwischen den Aktivitäten, die man so hat, ich bin Klimaaktivist, dann fangen die, auch wenn ich literally vor denen knie gerade an, mir zu erzählen, dass sie bei ihrem letzten Urlaubsflug ja auch den Atmosphärknopf gedrückt haben. Fangen also an, mir gegenüber quasi in so eine Büßerhaltung zu gehen, so Entschuldigung, lieber Klimapfarrer, ich habe gesündigt. Und dann merke ich sofort, dass die eigentlich dieses Gespräch gar nicht weiterführen wollen. Der Punkt ist, dass wenn man über Klimaschutz und Klimaaktivismus immer aus so einer Büßerhaltung und mit so religiösem Quatschvokabular wie Klimasünder redet, dann ist es total unsexy. Ich meine, die Kirchen sind leer, weil die Leute nicht ständig mit Pfaffen reden wollen.
Aber was denn dann?
Lustvoller, spaßiger, ermächtigender Klimaaktivismus. Wenn ich sage, wir machen seit irgendwie 20 Jahren zivilen Ungehorsam, schau dir doch mal sowas an wie Hambacher Forst, die Besetzung des Hambacher Forst oder Ende Gelände. Da hat man die Reaktion, die die Menschen auf so eine Aktion wie Ende Gelände haben, ist, dass sie mit dem Klimaschutz eine Ermächtigung und eine lustvolle Erfahrung in Verbindung bringen. Wenn ich dann sage, dass 2015 bei der ersten Ende Gelände-Aktion, da waren 1000 Leute in der Grube und ich war selbst dabei, als wir irgendwie guckten, okay, wir sind durch die Polizeiketten, wir an den Polizeiketten vorbeigelaufen und die großen Braunkohlebagger stehen still. Das war ein Moment, da habe ich mich gefühlt, als würde ich eine Batterie puren Lebens anfassen und mich daran aufladen. Und das meine ich völlig ernst, das war besser als die beste Party in Berghain.
Aber das ist jetzt, ja, formulierst du ja sozusagen Gedanken, die den Stoßtrupp für eine bessere Welt irgendwie befühlen oder befüllen könnten mit guter Energie. Wir wollen doch aber jetzt irgendwie Otto Normal, Durchschnittsbürger, einfach dazu bringen, dass er ein bisschen weniger ins Flugzeug steigt. Ja. Oder wir fragen uns zumindest, welcher Weg dahin führt.
Richtig. Es ist so, ich weiß, der Begriff Verzicht wird sehr ungern verwendet, vor allem auf der gesellschaftlichen Linken, wo ich herkomme. Aber natürlich ist es so, dass in einer Welt, in der 90% der deutschen Bevölkerung deutlich mehr als das durchschnittliche Treibhausgaskontingent emittieren, auf einer materiellen Ebene radikaler Klimaschutz für viele von uns schon auch Einschränkungen beinhalten würde, in Bezug aufs Fliegen, in Bezug aufs Fahren und so weiter und so fort. Das muss eben mit einer Lust, und das kann man auch nicht verschweigen. Dann erzählt man nämlich den Leuten Bullshit, wenn man sagt, wir können hier Win-Win-Win völlig schmerzlosen, schmerzfreien Klimaschutz haben. Das ist einfach Bullshit, das stimmt, okay. Aber das ist einfach gelogen.
Also sagen, was ist.
Genau, erstmal sagen, was ist, aber das muss dann eben auch kompensiert werden, genau mit dieser lustvollen Erfahrung. Ich meine zum Beispiel, Antifaschismus macht nicht Riesenspaß. Also sich mit Nazis anzulegen, also ich meine jetzt nicht physisch, sondern auch sozusagen auch diskursiv in der Presse und so weiter, macht keinen Riesenspaß. Aber sowas wie die Anti-AfD-Demo und Blockade letztes Jahr in Berlin Ende Mai.
AfD wegbassen.
Na, da konntest du im Grunde von sozusagen dem linken Zeckenblock direkt irgendwie in den schwulen Partyblock und einfach einen großen Spaß haben. Und die Leute, die da waren, die bringen dann diese Erfahrung von einem schönen, einem spaßigen, einem lustvollen und ermächtigen Antifaschismus mit in ihr Alltagsleben rein.
Und wie kriege ich jetzt die geile Erfahrung, weil ich geil nicht nach Mallorca fliege?
Wenn ihr wollt, dass ihr in Zukunft an einer gescheiten Welt lebt, dann geht auf die Straße demonstrieren. Dann müssen wir als Klimabewegung diese Demonstration so lustvoll und glitzerig und spaßig und schön und ermächtigend, empowernd machen, dass die Leute dann sagen, dafür bin ich auch willens, bestimmte Konsumeinschränkungen hinzunehmen. Und mein Mann ist da, finde ich, ein super Beispiel. Der ist durch mich sozusagen in diese Klimabewegung gekommen, aber vor allem auch diese jungen Schülerinnen und Schüler. Und durch diesen Kontakt mit denen ist er jemand, der sagt, okay, jetzt bin ich völlig einverstanden damit, nicht mehr zu fliegen, weil wir durch diesen persönlichen Kontakt und durch diesen Kontakt in der Bewegung, das macht Sinn. Die Entscheidung macht jetzt für uns Sinn, weil wir sie selbst ethisch getroffen haben. Wir wurden da nicht hingeschämt, sondern wir wurden durch die vielen ermächtigenden Erfahrungen, die wir in der Klimabewegung gemacht haben, in die Lage versetzt, uns souverän ethisch zu entscheiden, okay, wir fliegen nicht mehr.
Tadjo Müller über Scham und Shaming und warum er das für dumm und gefährlich hält.
Deutschlandfunk Nova.
Flugscham soll die Menschen davon abhalten, weiter wie verrückt und ohne Rücksicht auf den Planeten durch die Gegend zu jetten. Aber wirkt das überhaupt, dieser Flugscham? Was es genau auf sich hat mit Shaming und Scham, was Scham überhaupt mit uns als Menschen, als Individuen macht, das erforscht die Psychologin Annalena Meyer an der Uni Lübeck. Ich habe sie gefragt, welche Erfahrungen sie selbst jüngst mit Scham gemacht hat.
Jetzt nicht unbedingt Scham, aber so ein bisschen schon, dass ich ein schlechtes Gewissen hatte. Ich habe tatsächlich einen Flug gebucht, um meine Mutter in München zu besuchen, wo man eigentlich auch mit der Bahn fahren kann. Aber es war so verlockend und es hat auch tatsächlich 30 Euro weniger gekostet.
Und danach hattest du ein mulmiges Gefühl?
Danach hatte ich ein mulmiges Gefühl, ja.
Aber da kommen wir ja schon auf einen wichtigen Punkt, der Unterschied zum schlechten Gewissen. Da würde ich aber gerne später nachfragen. Ja. Nochmal ganz kurz zur Quelle greifend. Wie entsteht Scham? Wofür schämen wir uns?
Also wir schämen uns vor allem für Dinge, die wir machen, die gegen irgendwelche sozialen Normen, irgendwelche gelernten Regeln oder gegen irgendwelche Ideale verstoßen. Dann entsteht aber nicht nur Scham, sondern man könnte es auch als Schuldgefühl bezeichnen oder schlechtes Gewissen.
Scham ist verhältnismäßig ein recht starkes Gefühl, oder?
Genau. Im Unterschied zu so Schuldgefühlen ist Scham, was einen total einnimmt. Also wenn wir uns schämen, dann schämen wir uns immer für uns selber. Und schuldig fühlen wir uns für etwas, was wir getan haben. Ja? Also wenn ich mich schäme, dann sagt das immer irgendwas über meine Person aus. Ich bin ein schlechter Mensch, ich bin ein hässlicher Mensch, ich bin ein unfähiger Mensch. Und das ist irgendwie sowas total Tiefgreifendes und deswegen auch viel, viel Schmerzhafteres, als wenn wir uns nur so ein bisschen daneben benehmen.
Was sind denn so gängige Strategien, wenn man so ein intensives Gefühl hat wie ich bin ein schlechter Mensch, also sich tatsächlich schämt, so wie du es beschreibst?
Strategien, also wie man mit diesem Gefühl umgeht.
Ja.
Also typischerweise ist ja einfach der erste Impuls, oh Gott, ich möchte mich in ein Loch verkriechen und nie wieder rauskommen. Ja? Also man hat erstmal die Tendenz, sich einfach zurückzuziehen, diese Situation einfach zu vermeiden. Und andererseits gibt es auch manchmal so die Tendenz, die Schuld für dieses Gefühl bei anderen zu suchen. Das heißt, wieso muss ich mich hier jetzt eigentlich schämen? Ich habe doch gar nichts falsch gemacht. Warum sagen die oder wieso sagt die Gesellschaft, dass ich mich jetzt hier schämen muss? Und das führt dann zu einem Gefühl von Wut und kann sich dann auch in Aggression umsetzen.
Also es ist eine Abwehr quasi.
Genau, es ist eine Abwehr. Klar, weil so ein starkes Gefühl, ne, das muss man sich so ein bisschen vorstellen, wie wenn man so ganz doll Bauchschmerzen hat oder sowas. Man möchte das einfach nicht. Und dann legt man sich vielleicht irgendwie so hin, dass es ein bisschen weniger wehtut. Und genauso ist das, wenn man so ein bisschen die Schuld bei den anderen suchen kann oder wenn man sich erstmal aus der Situation zurückziehen kann, dann weiß man einfach, okay, jetzt können die mir erstmal nichts anhaben.
Das klingt aber so ein bisschen wie so ein aussichtsloses Gefühl, weil das so intensiv ist. Also abwehren oder im Loch verkriechen, das sind ja beides keine Strategien, wo ich, sagen wir mal, irgendwie einen konstruktiven Umgang mit dem, was passiert ist, pflege, oder? Wie beurteilst du das?
Ja, das ist tatsächlich so. Also viel hilfreicher wäre es ja zum Beispiel, nehmen wir mal an, wir haben so eine Situation, die Mutter hat angerufen, möchtest du nicht mal zum Kaffee vorbeikommen? Und eigentlich habe ich gerade überhaupt keine Lust. Und dann sage ich ihr, mir geht's nicht so gut, ich bin krank und tschüss. Und danach plagt einen so ein bisschen dieses Gefühl. Und dann wäre es natürlich viel konstruktiver, sich danach bei ihr zu entschuldigen oder zumindest beim nächsten Mal das nicht nochmal zu machen. Also Scham führt aber nicht unbedingt dazu, dass man das macht, sondern da sprechen wir tatsächlich eher von sowas wie einem Schuldgefühl.
Okay, Das Schuldgefühl würde einem eher den Auftrag geben oder würde einen eher in der Zukunft begleiten in einem konstruktiven Sinne.
Genau. Also ja, wir sehen einfach, dass das Gefühl, was so ein bisschen besser für den Umgang mit anderen Leuten ist, tatsächlich das Gefühl der Schuld ist und nicht die Scham unbedingt.
Mhm. Und beim Entstehungsprozess, warum ist das eine jetzt ein Schuldgefühl und das andere ist jetzt so Scham? Das ist, hat dann mit der Intensität zu tun oder wie kann man das erklären?
Ja, unter anderem mit der Intensität. Grundsätzlich ne, sind diese beiden Gefühle sehr eng miteinander verwandt. Das heißt, die gleiche Situation kann im Prinzip sowohl Schuld als auch Scham auslösen. Worauf es dann da ankommt, ist, was wir daraus machen. Das heißt, beziehe ich meinen Fehltritt jetzt auf meine Person, dann empfinde ich oder dann würden wir davon sprechen, dass wir Scham empfinden. Und das wäre dann auch so ein total starkes und negatives Gefühl. Oder beziehe ich jetzt einfach, jetzt was ich getan habe, nur auf mein Verhalten, sage ich, okay, das war ein einmaliger Fehltritt oder ja, ich habe mich jetzt einfach falsch verhalten.
Ich wusste nicht, dass man angezogen in den Hausflur muss.
Genau, zum Beispiel. Oder ja, okay, ich bin jetzt mal vielleicht einfach nicht angezogen in den Hausflur gelaufen. War zwar blöd, das merke ich jetzt, aber ja, ich entschuldige mich einfach für alle, die mich gesehen haben, für diesen Anblick und beim nächsten Mal kommt das nicht mehr vor.
Glaubst du denn, wenn du so intensiv über Scham nachdenkst, dass das zum Beispiel beim Thema Flugscham, aber es gibt es ja in der ökologischen Dimension in verschiedenen Facetten, dass Flugscham das jetzt einen positiven, erzieherischen Charakter für die Gesellschaft haben kann?
Nein. Also wenn es bei Flugscham um das tatsächliche Gefühl von Scham geht, dann glaube ich das nicht. Denn das führt ja wie gesagt dazu, dass man sich eher zurückzieht und sich einfach eher verkriechen möchte oder aggressiv wird. Das ist überhaupt nicht hilfreich in dieser Debatte. Ja? Also wenn jemand herkommt und sagt, du bist ein schlechter Mensch, denn du fliegst nach München, statt mit dem Zug zu fahren, dann wird mich das erstmal, also ich wäre dann total perplex und würde dann auch wirklich meine Wut eher nach außen kehren. Das ist einfach nicht konstruktiv. Wenn wir schon möchten, dass die Leute sich eher schlecht fühlen für solche Entscheidungen, dann sollte man sich eher wünschen, dass die Leute sich dann so ein bisschen schuldig fühlen. Das heißt, so ein bisschen schlechtes Gewissen haben und sagen, okay, ja gut, stimmt, das war jetzt schlecht von mir, das zu tun, aber beim nächsten Mal kann ich das besser machen. Das eröffnet einem einfach irgendwie mehr Perspektiven. Aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass man damit weiterkommt, dass man so an die Moral der einzelnen Menschen appelliert. Das führt einfach zu einer Gegenwehr. Und die, die man damit erreichen könnte, die würden sich wahrscheinlich eh solche Gedanken von Haus aus machen.
Die Psychologin Annalina Meyer über Scham und was dieses Gefühl mit uns macht.
Deutschlandfunk war.
Jetzt kommt die bittere Wahrheit. Ich, du, er, sie, es, wir alle schämen uns. Wir schämen uns für alles Mögliche sogar. Umso erstaunlicher ist die noch viel bitterere Wahrheit. Wir schämen uns auch, darüber zu sprechen. Scham, das ist eines der letzten Tabuthemen, die unsere Gesellschaft kennt. Das sagt die Journalistin und Sportmoderatorin Jessica Libberts. Von ihr stammt das Buch No Shame, wie wir den Teufelskreis der destruktiven Scham verlassen. Ich habe sie gefragt, wieso es für sie ein Anliegen war, überhaupt ein Buch über Scham zu schreiben.
Weil ich festgestellt habe, dass es mich selbst eben sehr stark betrifft. Und als ich dann für mich festgestellt habe, dass es eben ein großes Thema in meinem Leben ist, und es eine lange Reise war, in der ich gelernt habe, damit gut zu leben und eben auch diesen Teufelskreis der destruktiven Scham zu durchbrechen und auszubrechen, da habe ich eben auch gewusst, dass es wichtig ist, das anderen mitzuteilen. Und die Reaktionen auf das Buch, die ich bislang bekommen habe, und es waren wirklich viele, waren immer so, dass viele gesagt haben, Mensch, jetzt habe ich endlich begriffen, was mit mir los ist.
Lass uns vielleicht dann nochmal gucken, was dich da so bewegt hat, wenn das für dich okay ist. Also von außen betrachtet wirkst du jetzt nicht jemand, der sich groß für irgendwas schämen müsste. Ist jetzt natürlich nur eine oberflächliche Betrachtung. Also du hast Erfolg, du bist sehr attraktiv, du bist natürlich, du moderierst die Bundesliga, ist eine Männerdomäne, da hast du dich behauptet. Warum spielt Scham in deinem Leben als Thema eine besondere Rolle?
Klingt super, ne? Also ja, vielen Dank, aber das ist ja auch eine sagen wir mal, Öffentlichkeit, in der ich mir natürlich auch meine Scham immer wieder ganz gut befeuern konnte, weil letzten Endes ist es ja nicht so, dass die Kritik immer sehr wohlwollend ist, gerade auch, wenn man sich als Frau in einer Männerdomäne bewegt, und das geht ja nicht nur mir so. Das ist aber nicht der Grund gewesen dafür, das muss ich ganz klar sagen. Also bei mir war es eher so, ich hatte eine private Krise, kann man so sagen. Ich war in dieser klassischen Situation, in der man nie sein wollte. Also Ü40, Single in München. Also das hat mir immer riesen Angst gemacht. Ich dachte immer, oh Gott, wenn du mal über 40 Single in München bist, das ist ja Horror.
In München ist wichtig, oder?
Ja, weil das so eine Stadt ist, in der so unglaublich viele alleine sind. Und für mich war das immer so eine Horrorvorstellung. Mhm. Und wie gesagt, Ü40, Single, kinderlos, mein Hund war damals gestorben, den ich 15 Jahre hatte. Meine Beziehung, die war zwar nicht besonders toll, aber sie war dennoch dann zu Ende und nicht zwingend meine Entscheidung. Ja, und alles in allem führte das dazu, dass ich mich auf eine Reise begeben habe nach Indien. Jetzt klingt das sehr klischeehaft, absolut, verstehe ich total. Und bitte nicht abschalten, die Geschichte kriegt noch einen Turn. Und bin dann nach Indien gereist und dachte, ich mache jetzt so eine Ayurveda-Kur, so ein bisschen Wellness, ne? Da wirst du ein bisschen massiert, kriegst ein bisschen Reis zu essen und danach ist alles wieder gut.
Ja.
Dummerweise bin ich aber in einer Ayurveda, an einem Platz, an einem Ort gelandet, wo eine sehr, sehr anständige Familie eben diese Klinik, kann man schon sagen, führt, und die haben eine Therapieform, in der das obere Körperdrittel gereinigt wird, und da muss man sich eben mehrfach übergeben. So, das ist wirklich nicht schön. Aber alle haben das geschafft, nur ich nicht. Ich war wie konsterniert. Ich saß davor, ich dachte, das ist das Schrecklichste, das kannst du nicht, das ist furchtbar, das willst du nicht. Und ich schaffte es dann auch nicht. Und es war aber für mich wirklich schlimm in dem Moment, weil ich dachte, du bist eine Vollversagerin. Du kannst noch nicht mal das, ja. Du kannst dich noch nicht mal übergeben. Du bist wirklich das, also komm, Bodensatz, ja, danke. Abtreten. Und bin dann wirklich sehr unglücklich in mein Zimmer verschwunden. Und irgendwann klopfte dann der Arzt an und sagte, ihr westlichen Frauen, ihr habt oft das gleiche Problem. Ihr denkt, ihr seid nicht gut genug. Ihr glaubt, ihr seid schlecht, ihr schämt euch und dann straft ihr euch auch noch selbst. Das war für mich ein Moment der Erkenntnis. Das muss nicht für alle Leute so sein, aber für mich, weil ich endlich begriffen habe, dass ich mich immer geschämt habe für alles und für die kleinsten Dinge und für die großen sowieso. Also ich habe mich geschämt, wenn ich zu spät auf eine SMS geantwortet habe in meinen Augen. Ich habe mich aber auch geschämt, wenn ich zu viel gegessen habe. Ich habe mich geschämt, wenn ich zu wenig gegessen habe. Ich habe mich geschämt, wenn ich geshoppt habe. Ich habe mich geschämt, wenn ich schlecht aussah. Ich habe mich geschämt, wenn ich zu gut aussah. Ich habe mich geschämt immer, 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 immer. Und für wirklich alles. Ich habe mich geschämt, wenn ich mit meinen Eltern nicht genügend Kontakt hatte. Ich habe mich genauso geschämt, wenn ich mit ihnen zu viel Kontakt hatte. Es war einfach, du konntest der gar nicht entfliehen. Wenn ich irgendwas Neues ausprobiert habe, habe ich mich geschämt, dass ich noch nicht gut genug bin. Wenn ich was Altes gemacht habe, habe ich mich geschämt, dass ich wieder in der alten Soße rumrühre.
Jetzt hast du eingangs eine Lebenskrise beschrieben, in der du warst. Hatte die auch mit Scham zu tun? Oder hat die dich einfach nur an den richtigen Platz gebracht, nämlich nach Indien, wo du dann diese Erkenntnis da hattest?
Die Scham selbst hat sich über die Jahre eben sehr stark manifestiert. Und daraus trifft man auch falsche Entscheidungen. Logischerweise. Denn wenn ich mich schäme, bestrafe ich mich im Nachgang. Das heißt, ich gucke, dass ich diese Scham auch immer wieder befeuere und dann eben suche ich mir falsche Beziehungen, ich suche mir die falschen Freunde, ich suche mir die falschen Hobbys, ich suche mir Dinge, die mich im Endeffekt runterziehen. Aber du hast gefragt, ob das der Auslöser, die Scham war. Ich glaube, die Scham hat das Ganze dahin gebracht und letzten Endes bin ich froh, dass es dann diesen Punkt gab, der Erkenntnis, weil danach konnte ich mich wirklich dem ganzen Thema widmen.
Mhm. Du hast gesagt, die Amerikaner sind da weiter, da gab es mehr Literatur, du wolltest dich mit dem Thema beschäftigen. Warum gibt das bei uns weniger? Bist du da irgendwie schlauer geworden?
Ich denke mal, es ist auch ein Tabuthema in der Gesellschaft, ne? Also ich glaube, dass es eben sehr, sehr, sehr viele Menschen gibt, die nicht dabei sich hinschauen wollen, weil das eben auch eine sehr schmerzhafte Erfahrung ist und das ist nicht schön.
Weil es Dinge sind, über die man sich schämt.
Ja, weil man sich schämt und niemand redet da gern drüber. Als ich das Buch geschrieben habe und dann kamst du mal auf eine Party oder so, ich meine, ich gehe jetzt nicht oft auf Partys, aber wenn, dann wirst du dann gefragt, was machst du denn so? Und dann sage ich, ja, ich schreibe gerade noch ein Buch und dann fragen die, worüber? Und dann sagst du über Scham. oh, ja, dann schönen Abend noch. Ja, also das ist kein Smalltalk-Thema, wirklich nicht.
Mhm. Du hast dich aber weltweit umgetan in Sachen Scham. Wie wird denn anderswo auf der Welt mit Scham umgegangen?
Ganz anders und es wird auch viel bewusster damit umgegangen. Also logischerweise im asiatischen Raum spielt die Scham natürlich eine Riesenrolle. Da gibt es Studien darüber, wie die Menschen ihre Gefühle in Sachen Bedeutung und Wichtigkeit zuordnen. Und da liegt dann in den asiatischen Ländern liegt die Scham dann in den Top 3 und bei den Amerikanern noch immerhin unter den Top 10 und in Deutschland bei Platz 56. So, ja, weil man sich damit einfach nicht beschäftigen möchte. Vielleicht hat es auch mit der Geschichte zu tun. Es hat auch was mit dem Christentum zu tun. Da ist natürlich die Scham ein riesiges Problem. Die Menschen beschäftigen sich einfach nicht so gerne damit. Ich kann das auch ein Stück weit wirklich gut verstehen, weil wenn man kein Mittel hat, damit umzugehen, dann ist es eine ganz schön perfide Mitbewohnerin, diese Scham, ja, die dich behindert in so vielen Dingen, die dieses Leben so schwer macht und gleichzeitig ist sie aber wie so ein Vampir. Das heißt, sie gedeiht am besten im Untergrund, wenn man sich nicht mit ihr beschäftigt. Und in dem Moment, wo man hinschaut, ist schon eine Menge geschafft. Das berichten mir auch sehr viele Leser, dass in dem Moment, wo sie anfangen, dahin zu gucken, dass auch schon wirklich der erste Schritt in die Besserung ist.
Und ich nehme an, du hast dich noch mehr damit beschäftigt, wie man Scham überwinden kann.
Also wer sich schämt, hat ein ganz entscheidendes Tool und das ist die Dankbarkeit. Also jeder Mensch hat ja Dinge, für die man dankbar ist.
Und wenn ich das Gefühl festhalte,
wirst du automatisch feststellen, dass du ruhiger wirst, dass du innerlich friedlicher wirst.
Weil ich der Scham keinen Platz mehr biete an der Stelle.
Weil die Dankbarkeit ein anderes Gehirnareal aktiviert und den Vagusnerv, was der größte Nerv im Körper ist, der geht bis runter im Grunde genommen zur Hüfte, vom Kopf bis zur Hüfte. Und das ist ein Nerv, der dich beruhigt. Und deswegen kommt jeder dann in die friedliche Stimmung und kann der Scham dadurch auch entkommen. Man kann sich auch tagsüber ein paar Münzen in die Tasche stecken und immer wenn man eine Situation hat, in der man denkt, oh, die gefällt mir, ich bin jetzt dankbar, ja, dann was Positives erlebst, tust du die von links nach rechts, am Abend tust du die Münzen raus und weißt, dass du eigentlich einen super Tag hattest.
Die Journalistin und Sportmoderatorin Jessica Libberts hat sich Gedanken über die Scham gemacht und wie man ihr entkommen kann. Ab 21 der Podcast. Was können wir festhalten? Da waren sich unsere Gesprächspartner wohl weitestgehend einig. Scham führt oft nicht zu dem es führen soll. Und ist wahrscheinlich auch daher wenig geeignet, eine Gesellschaft positiv zu verändern. Was dabei besser helfen könnte, das muss dann eine andere Podcast-Folge von Ab 21 beantworten. Oder ihr schreibt uns eure Idee. mail@deutschlandfunknova.de, Stichwort Ab 21. Für dieses Mal schön, dass ihr dabei wart.
Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Köln. Die Kölner Polizei hat auf der Autobahn A57 einen 23-jährigen Mann gestoppt. Er war mit einem geliehenen E-Scooter in Richtung Kreuz Köln-Nord unterwegs, als ihn die Beamten aufgriffen. Nach Zahlung eines Verwarngeldes durfte der junge Mann seine Fahrt abseits der Autobahn fortsetzen. Der Mann aus Dubai hatte erklärt, aus Versehen auf dem Standstreifen der Autobahn unterwegs gewesen zu sein. Sein Navigationsgerät hätte ihm die Autobahn als schnellste Route angezeigt.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.